Vielen Dank für diese Lieder, in denen ihr uns mit hineingenommen habt in dieses Staunen über den einzigartigen Sohn Gottes, Jesus Christus. Wir sind nun bereits in der dritten Woche, am dritten Sonntag unterwegs, um miteinander zu suchen, wie kann so eine tiefe und lebendige Liebesbeziehung zu diesem Jesus Christus aussehen und gestalten. Wie können wir das pflegen miteinander? So ein brennendes Herz für Jesus, was nicht nur aus Routine besteht oder irgendwelchen eingeschlagenen Wegen, die man halt so traditionell geht, sondern aus einer tiefen inneren Überzeugung und dem Bewusstsein, Jesus, wie dich gibt's keinen zweiten. Du bist unser Held, du bist der Größte. Wir können an vielen Stellen der Bibel erkennen, wenn wir sie aufrichtig lesen, wie sehr wirklich Gottes Herz für uns brennt. Wie er alles für uns empfindet und alles für uns tut, dass von seiner Seite aus diese Beziehung zustande kommt. Die Bibel trieft geradezu über die ganzen Seiten hinweg von Liebeserklärungen Gottes, wo er uns vor Augen malt, wie wichtig wir für ihn sind. Weil Gott genau weiß, wir können es gar nicht oft genug hören, dass er uns liebt. Also ich musste mal noch zu meiner Frau noch nie sagen, irgendwie, so, Schatz, wir kennen uns seit 20 Jahren und du sagst mir seit 20 Jahren bereits, dass du mich liebst und zeigst mir das auch, kannst aufhören damit. Inzwischen weiß ich es, ich hab's verstanden, ja. Für die nächsten 20 Jahre, es bleibt so zwischen uns, wie es ist, ja. Ohne, nie, also das wäre blöd, ja. Wir können es vermutlich gar nicht oft genug hören, dass uns der andere liebt. Ja, ganz im Gegenteil, es ist eher so, dass wir uns das viel zu selten sagen, oder? Wenn Leute lange zusammen sind oder in Familien, man bringt es eher zu wenig zum Ausdruck, wie viel einem der andere Mensch bedeutet und gewöhnt sich so dran und es schleift sich irgendwie so ein, da sind Familien auf einmal nicht mehr so die Brutstätte einer engen, tiefen Beziehung zueinander, sondern mehr so Routineabläufe. Es muss halt funktionieren, dass man sich möglichst wenig auf den Keks geht miteinander. Ich denke, es könnte auch anders sein, oder? Das kann in der Beziehung zu Gott genauso passieren. Da stellt Jesus mal der Gemeinde in Ephesus gegenüber fest, als die Gemeinde ungefähr 35 Jahre alt war, es stört mich oder ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Es war eine Gemeinde, die absolut funktionierte. Sie hatten ein Gemeindeprogramm, das sie mit großem Aufwand und mit großem Engagement aufrechterhalten haben. Sie hatten eine ganz klare Linie, was die Theologie anbelangt. Eindeutige Strukturen und Wege, Entscheidungen zu finden. Eine Gemeinde, wo wir sagen würden, so nach dem äußeren Anschein, wow, nicht schlecht, da kann man durchaus seinen persönlichen Platz finden. Aber diese Gemeinde war keine Brutstätte mehr, in der die Liebe gepflegt wurde. Die Liebe zu Jesus Christus vor allem anderen. Nun, unsere Gemeinde wird im nächsten Jahr 25 Jahre alt. Gefährliches Alter für die Liebe. Es läuft inzwischen ja. Und es läuft ein starkes Programm. Aber für die Liebe ist es ein schweres Alter. Ich möchte heute wieder einen Weg vorstellen. Einen von insgesamt 9 verschiedenen Wegen, wie diese Liebesbeziehung zwischen uns und Gott brennend werden oder brennend bleiben kann, wieder auf Temperatur kommen kann. Nicht jeder Weg ist für jeden gleichermaßen geeignet. Die einen haben mehr diese Richtung, die anderen mehr jene Richtung. Aber vielleicht kann dieser Weg heute doch für den einen oder für die andere eine Ideensammlung bieten, was auszuprobieren, ob vielleicht auf diesem Weg eine tiefe Begegnung mit Jesus Christus möglich ist. Vielleicht gerade hier an diesem Punkt eine Antenne bei mir da ist, um Gott auf einem ganz neuen Weg, in einer ganz brennenden und prickelnden Weise begegnen zu können. Und ich möchte über diese Predigt nur einen einzigen Bibelvers stellen, Psalm 34, Vers 9. Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Wir haben diesen Vers ja am Anfang bereits am Anfang ja bereits gesungen. Aber die Frage bleibt doch für jeden von uns, habt ihr schon mal geschmeckt, dass Gott gut ist? Das steht denn da, ja. Also dem müssen wir uns ja irgendwie stellen. Wenn ich schmecken will, ob ein Kuchen gut ist, ja, dann muss ich reinbeißen. Anders geht es ja wohl irgendwie nicht, ja. Wenn ich herausfinden will, ob der Wein gut ist, dann muss ich den Weinkenner fragen. Ja, wir haben ja einen auch hier, aber der wird es so machen. Der Weinkenner, der wird erstmal, wir kennen ihn noch, ja. Nach dem Herbst ist er auch wieder hier, wir begrüßen Markus Mühlen. Der Weinkenner wird den Wein erstmal ins Licht halten, vermute ich mal. Ja, gucken, wie die Farbe ist. Vielleicht auch ins Ohr, das Prickeln zu hören, keine Ahnung. Aber er wird viele Möglichkeiten nehmen. Er wird den Wein dann schließlich riechen. Er wird ihn auf der Zunge zergehen lassen, sagt man so. Also er wird ihn schlotzen, heißt das bei uns auf jeden Fall. Er wird dort kauen und er wird ihn schließlich auch mal runterschlucken. Und mit allen Sinnen versuchen, irgendwie herauszukriegen, ist mir dieser Wein auch gut gelungen. Kann ich ihn tatsächlich empfehlen oder für irgendeine Preisverleihung nominieren lassen? Ist das mit der Qualität des Weines wirklich hervorragend gelungen? Mit vielen Sinnen wird er es herausfinden, um festzustellen, wow, ein edler Tropfen. Nun, kann es tatsächlich sein, dass wir über unsere Sinne, die verschiedenen Sinne, die wir bekommen haben, auch Gottes Qualitäten erkennen können? Nun, wir werden es versuchen auszukriegen. Ich muss zunächst mal zugeben, da bin ich ganz offen und ehrlich, dass es nicht gerade zu den Stärken von evangelischen Freikirchen gehört, Gott mit Sinnen zu erleben. Viel zu schnell, so tendenziell, viel zu schnell tun wir sowas ab und verweisen auf die Wirkung des reinen Wortes Gottes, der Heiligen Schrift. Die Schrift allein bewirkt, dass Menschen gerettet werden. Ja, und ich bin aus diesem Grunde auch von Herzen Freikirchler. Und da gibt's überhaupt nichts dran zu deuteln, weil ich von Herzen dafür einstehe, dass dieses Wort Gottes, was wir vor uns haben, die Heilige Schrift nun eben nicht verwässert wird oder nicht verfälscht wird. Aber ich muss mir als überzeugter Freikirchler ehrlich die Frage stellen, ob Buchstaben zu lesen und Sätze zu hören die einzigen brauchbaren Wege sind, dieses Wort Gottes zu seiner Entfaltung kommen zu lassen, um so der Liebe Gottes zu begegnen. Wenn ich die Bibel aufrichtig untersuche, dann stelle ich als überzeugter Freikirchler tatsächlich auf vielen Seiten Erstaunliches fest, was mir so noch gar nicht bewusst war. Gottes Wort bleibt Gottes Wort in aller Kraft und Dynamik, wenn es gehört wird. Aber auch, wenn man es riecht, wenn man es fühlt, wenn man es betrachtet und wenn man es schmeckt. Alle menschlichen Sinne sind in der Lage, Gottes Wort ungetrübt und unverfälscht erfahrbar werden zu lassen. Gott sendet sein Wort nämlich auf verschiedenen, nämlich auf allen Kanälen. Er gebraucht viele, viele Wege, dass sein Wort in voller Kraft unser Herz erreicht. Das ist so wie bei einem wichtigen Ereignis. Zum Beispiel, wenn in 4 Jahren, im Jahr 2014, Deutschland als Fußball-Weltmeister aus Brasilien zurückkehrt, dann bringt das, es war jetzt nicht prophetisch, es war hoffnungsvoll, realistisch, ja. Also wir warten es ab nur 4 Jahre. Ja, wenn das denn so eintreten würde, also alles konjunktivistisch jetzt, ja, dann kommt diese Meldung natürlich sofort im Fernsehen. Und gleichzeitig wird es auf allen Radiostationen übertragen werden. Es wird im Internet wochenlang die Top-Meldung auf allen Portalen sein. Jede Zeitung wird darüber berichten und auf der Straße selbst noch ist es in aller Munde, was hier passiert war. Alle Kanäle bringen das. Und da ging es nur um einen Pokal, Leute. Und dann so wollte ausgerechnet die beste aller Nachrichten dieses Universums, nämlich dass Gott mich unendlich liebt und dafür sogar mit dem Leben seines einzigen Sohnes bezahlt hat, nur auf einem einzigen Kanal laufen? Nur über eine einzige Schiene vermittelt werden können? Das finde ich in der Bibel, wenn ich sie aufrichtig lese, tatsächlich anders. Wir untersuchen das. Wir gucken mal, wie wir Gott tatsächlich sinnlich lieben können und lassen die Bibel mal dabei zu Wort kommen. Nun, zunächst einmal geht's um das Hören. Da tun wir uns auch vielleicht noch am leichtesten damit. Wenn wir davon reden, dass Gottes Wort gehört wird, dann denken wir das normalerweise zuallererst im Blick auf die Predigt. Ja, das ist ja, denke ich, ganz normal. Manchmal denken wir sogar, das ist ausschließlich auf die Predigt bezogen, Gottes Wort zu hören. Und das kann dann mit dieser Engführung manchmal sogar zu folgenschweren Fehlern führen, wie er einem von mir hochverehrten Martin Luther, den kennen vielleicht die einen oder anderen, nicht aus dem persönlichen Erfahren, sondern aus der Geschichte, vor 500 Jahren. Solch ein Fehler ist mal Martin Luther passiert, als er die Bibelstelle Römer 10, Vers 17 übersetzt hat. Hat er das mit folgenden Worten getan. Er übersetzte, so kommt der Glaube aus der Predigt. Nicht schlimm, ja? Aber das steht einfach nicht da. Es war falsch übersetzt und hat sich 500 Jahre lang gehalten. Es steht da, so kommt der Glaube aus dem Gehörten. Und das Gehörte aber durch das Wort Christi. Ja, natürlich können bei Predigten Menschen zum Glauben kommen. Und das erleben wir und sind dankbar dafür und beten dafür. Oder bei einem Alpha-Kurs, da können Menschen zum Glauben kommen. Eine super Angelegenheit. Aber Predigten sind beileibe nicht die einzige Form, Gottes Wort zu hören und dabei sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Predigten sind ein Weg, das zu hören. Ich muss es ganz persönlich sagen, es hat mich niemals eine Predigt über Gottes Heiligkeit so sehr angesprochen und tief in meinem Inneren die Liebe und die Ehrfurcht vor Gott geweckt, wie es bei dem Sanctus von Johann Sebastian Bach der Fall war, wie er es in seiner H-Moll-Messe aufgeschrieben hat. Das hat bei mir noch keine einzige Predigt geschafft und ich höre schon lange Predigten. Ich habe das Stück mal dabei, nur das, um anklingen zu können, was so ein Stück erreichen kann. Diese Musik, Diese Musik umfasst nur einen einzigen Satz und der ist noch auf Lateinisch. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria eius. Heilig ist Gott der Herr Zebaoth. Die Himmel und die Erde sind seiner Ehre voll. Das ist unverfälschtes Wort Gottes, aber auf einem anderen Kanal. Und ich werde es mein Leben nie mehr vergessen, wie ich 1984 in der Klosterkirche in Maulbronn die H-Moll-Messe angehört habe, gesehen habe, erlebt habe. Ludwig Güttler in der ersten Trompete, als Trompetenspieler ist das ein Begriff. Und auf einmal passiert was, was ich noch nie in einer Predigt über die Heiligkeit Gottes dermaßen tief erlebt habe. Das zieht mich quasi bei dieser Musik, es zieht mich quasi vom Stuhl. Es zieht mich in Gottes Gegenwart, lässt mich erzittern vor dieser Majestät, macht mich klein und demütig, anbetend wie ein ergebener Diener, der die Füße seines Herrn küsst und größtes Glück empfindet, ihm dienen zu dürfen. Das hat noch keine Predigt geschafft, wie es Bach in diesem Sanctus wohl das größte musikalische Stück der ganzen Musikgeschichte geschafft hat. Oder wenn ich mir vor Augen führe, wie viele Menschen durch Händels großes Halleluja aus seinem Messias bereits ergriffen worden sind. Was für ein Triumph klingt aus diesem einzigartigen Chorgesang, aus seinem Oratorium. Da bleibt es bei diesen gewaltigen Akkorden, die den Text tragen, es bleibt kaum mehr Raum dafür, überhaupt zweifeln zu können, dass Gott der Allmächtige ist, der regiert. Man wird mitgerissen und freut sich darüber. Ja gut, manche sagen, das sei eine Manipulation, weil Händel bestimmte Akkorde einsetzt, die bei den Menschen bestimmte Stimmungen auslösen. Hat er sicher getan, das ist immer noch so der Fall. Ja, bei Musik jedes Mal. Aber es ist doch tatsächlich nur die Erfahrung, dass Gottes Wort durch die Musik ganz andere Bereiche meiner Persönlichkeit anspricht, als nur den Verstand. Und das hat mit Beeinflussung gegen meinen Willen da überhaupt nichts zu tun. Es ist Musik, Leute. Da wird einem Gottes Wort in das Herz gesungen. Ob das nun in Barockklängen ist, wie bei den Sanctus, oder klassisch, oder durch Spirituals, oder durch satten Rock oder Hip-Hop. Es ist doch Gott überlassen, wie er das tun will. Das hat doch in Wirklichkeit viel mehr mit meinen persönlichen Hörgewohnheiten zu tun, als mit Gottes eigenem Musikgeschmack. Wir werden staunen, was in Gottes CD-Regal alles drinsteht. Wir werden uns wundern. Tom und Gerfried, ihr seid auch dabei mit einer Scheibe. Hören, auch durch so einen Weg. Das zweite, den zweiten Kanal, gucken wir uns mal das Sehen an. Da kann ich natürlich direkt dran anknüpfen, was wir am vergangenen Sonntag bereits entdeckt haben. Wenn wir mit offenen Augen durch die Schöpfung gehen, dann erkennen wir so viele Hinweise auf Gott, den Schöpfer selbst, auf seine Größe, seine Schönheit, dass wir ihn darüber ja eigentlich nur noch staunend anbeten können, wie gewaltig er das alles gemacht hat. Anderes Beispiel. Als Noah und seine Familie nach der Sintflut als einzig überlebende Menschen gelandet sind, da haben sie Gott angebetet und Gott hat sich mit dieser Familie verbündet. Vielleicht kennen manche diese Geschichte. Und dann hat Gott als sichtbares Zeichen dieses Bundes den Regenbogen an den Himmel gesetzt. Warum tut Gott das? Warum gibt er sich nicht damit zufrieden, dass diese Menschen sein Wort gehört haben? Warum spricht Gott auf einmal noch einen anderen Sinn an? Die Menschen sehen diesen Regenbogen. Ich vermute mal, weil Gott genau weiß, dass wir in düsteren Gewittersituationen unseres Lebens, wenn sich manches zusammenbraut, eine kräftigere Sprache brauchen, einen weiteren Kanal gebrauchen, um zu begreifen, dass Gott für uns ist, sich mit uns verbündet hat. Oder noch ein Beispiel. Warum hat Gott den Auftrag gegeben in der Zeit der Wüstenwanderung? Da sind die ja 40 Jahre durch die Wüste marschiert und das war beileibe nicht Safari, ja, nicht irgendwie ein super Trip, ja. Das war mit kärgsten Erlebnissen verbunden, mit Entbehrungen. Warum hat Gott in dieser Zeit geboten, das Zelt der Begegnung mit ihm, nämlich die Stiftshütte, mit Gold und mit Edelsteinen auszustatten, mit kostbarsten Stoffen und mit beeindruckenden Säulen? Das musste alles erstmal konstruiert werden, gebaut werden, hergestellt werden, dann wieder eingepackt werden, mitgezogen werden. Warum macht denn Gott sowas? Warum richtet er sich in der Wüste quasi einen transportablen Palast ein? Ein Palast to go. Doch wohl deswegen, dass die Leute auch unterwegs immer vor Augen haben, dass der unsichtbare Gott die größte Majestät ist, die hier in diesem Volk das Sagen hat. Und das sollten sie nie vergessen. Wir könnten unzählige Beispiele in die gleiche Richtung anführen, aber wir gehen über die Bibel hinaus. Diesen Kanal einzusprechen war auch die Bestimmung eines Matthias Grünewald. Als er den Isenheimer Altar malte, den wir in Colmar anschauen können, er hatte den Auftrag, den Menschen, die am Antoniusfeuer erkrankt sind, vor Augen zu malen, sichtbar werden zu lassen, dass Jesus für sie ist, dass er auch in ihrer Krankheit erfahrbar ist. Sie sollten ja sehen, dass Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, hier in ihrem Siechtum gegenwärtig ist in aller Pracht. Oder das war das Anliegen von Rembrandt, als er die Geschichte von dem liebenden Vater auf Leinwand bannte. In St. Petersburg ist das anzuschauen in der Pinakothek. Wir sollen auf diesem Bild erkennen können, wie sehr uns der Vater erwartet, uns endlich in seine Arme zu schließen können als seine verlorenen Kinder. Wir sollen es sehen können, wie schön es ist, bei diesem Vater endlich zu Hause ankommen zu können und in seine Arme geschlossen zu werden. Wir sollen es sehen können, dass es unser Herz erreicht. Weitere Beispiele. Wie oft war mir dieses Lichtkreuz hier in unserem Saal schon eine Predigt? Gottes Reden als Symbol. Wenn dieses Licht die Holzumfassung durchdringt, hinter der vorleuchtet, als ob mich Jesus hier mit offenen Armen in Empfang nehmen will. Hier bei mir bist du richtig, ich bin für dich da. Und dann kann der hier vorne erzählen, fast was er will. Dieses Holzkreuz war mir manchmal schon eine größere Predigt. Dritter Kanal. Schauen wir uns mal das mit dem Tastsinn an, mit dem Fühlen. Auch unser Tastsinn kann helfen, die Liebe von Jesus auf eine ganz tiefe Art und Weise erleben zu können. Ich werde es zum Beispiel nie vergessen, wie wir in einer Gemeindeleitungsklausur, das war nicht in der Gemeinde hier, uns gegenseitig die Füße gewaschen haben. So wie es Jesus kurz vor seiner Hinrichtung, am Vorabend seiner Hinrichtung am Karfreitag, bei seinen Schülern tat. Und wir konnten spüren, als Gemeindeleitung, als Älteste, wir konnten spüren und dabei konkret nachempfinden, dass sich Jesus für keinen Dienst zu schade war. Das hat mit uns so viel gemacht. In den Gemeinden der siebenten Tagsadventisten wird das generell vor den Abendmahlsfeiern durchgeführt. Und damit zeigen sie, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Ob da jetzt der Herr Rechtsanwalt Doktor sowieso gerade die Füße gewaschen bekommt oder sie wäscht, spielt doch überhaupt keine Rolle. unsere tiefst liegenden Körperstellen werden berührt und dabei mit der Liebe von Jesus Christus in Verbindung gebracht. Da wird es uns doch spürbar vor Augen gebracht, wie sehr, wie viel Gott an uns liegt, wie sehr er uns liebt, egal wie viel Schmutz an uns hängt. Jesus hat durch seinen Tod für alles die Strafe getragen. Jesus hatte überhaupt wenig Vorbehalte, Menschen zu berühren, um ihnen auf diese Art und Weise, auf diesem Kanal seine Liebe zu zeigen. Ob es bei kranken Menschen war, selbst ansteckend Kranke berührte er, Leprakranke, Aussätzige, oder ob es Kinder waren, immer wieder berührte er Menschen auf diese Art und Weise und segnete sie und ließ sie seine ganze Zuwendung spüren. Oder wenn die Gemeindeältesten kranke Gemeindeglieder besuchen, weil die darum bitten, dass man über ihnen betet und sie mit Öl salbt oder das Kreuzzeichen an die Stirn oder auf den Handrücken zeichnet. Das hat doch zum wenigsten medizinische Bedeutung, sondern drückt doch vielmehr aus, Jesus ist gegenwärtig, er wendet sich dir spürbar zu in deiner Krankheit. Oder wenn mir bei Gebeten eine Hand auf die Schultern gelegt wird, dann kann das ein Reden Gottes sein, selbst wenn alle Worte schon gesagt sind. Andere umfassen beim Beten ein kleines geschnitztes Holzkreuz, um sich dabei die Nähe von Jesus noch auf einem anderen Kanal vergegenwärtigen zu können. Oder Mark Walker ist der hier, der hat mir mal eine Geschichte erzählt, fand ich sehr faszinierend, aus einem Gottesdienst in seiner Gemeinde in den USA bei einem Karfreitagsgottesdienst. Da konnten die Gottesdienstbesucher, bevor sie das Abendmahl bekamen, an einem schlichten Holzkreuz mit einem Hammer einen Nagel einschlagen. Dieser Nagel symbolisiert in diesem Gottesdienst ihre Schuld. Und dabei erreicht die Botschaft, dass Jesus Christus für meine Schuld sein Leben gelassen hat, noch eine ganz andere Tiefe in meiner Persönlichkeit. Da merke ich auf einmal, ich bin persönlich beteiligt daran, dass Jesus hingerichtet wurde. Meine Sünde hat Jesus ebenfalls zu diesem Gang ans Kreuz gebracht, dazu beigetragen, dass Jesus auf diese grausame Art und Weise sein Leben lassen musste. Der vierte Sinn, schauen wir uns mal das mit dem Riechen an, das ist nicht so einfach, ja. Da habe ich mich echt auch schwer getan, aber vielleicht fällt uns da im Überlegen noch manches andere ein. Aber die Ausgangsfrage war nun die, wie kann mir der Geruchssinn helfen, dass Gottes Wort tiefer in mein Leben hineinkommt. Aber auch da entdecken wir Erstaunliches im Alten Testament zum Beispiel. Da gab es im 3. Mose Kapitel 30 nachzulesen, da gab Gott den Priestern exakte Anweisungen, wie verschiedene wohlriechende Substanzen getrocknet und dann gemischt, zerstoßen und pulverisiert werden sollten und nachher auf die würdige Art und Weise auf einem Räucheraltar, auf dieser Räucherpfanne, verbrannt, verglüht werden sollten, um den entsprechenden Geruch auszulösen, der wieder was auslösen sollte. Was war das denn? Dieser Geruch, dieser Duft, der durfte nur in diesen gottesdienstlichen Handlungen so gemischt werden. Das war so quasi wie eine chemische Formel, die nur an diesen bestimmten Anlässen, es war zweimal täglich, morgens und abends, durchgeführt werden sollten. Was soll das? Warum denn so exakt festgeschrieben? Damit soll zum Ausdruck kommen, dass Gott jemand ganz Besonderes ist. Dieser Duft gehört nur ihm. Gott ist einmalig in seiner Heiligkeit und Schönheit. Die Christen, also die christlichen Gemeinden, haben diese Praxis mit dem Duft schon sehr früh abgetan, als heidnische Praxis. Bis zum 4. Jahrhundert war das dann völlig erstorben. Und erst dann danach, ab dem 4. Jahrhundert, dieser sogenannten konstantinischen Wende, ist so nach und nach der Weihrauch in den Gemeinden aufgetaucht. Die Weihrauchpraxis. im Zuge der Reformation, dann wieder 15. und 16. Jahrhundert, hat man dann diese Form ebenfalls in den reformierten Kirchen wieder abgeschafft und ist heute tatsächlich lediglich nur noch in den römisch-katholischen oder orthodoxen Kirchen zu finden. Nun, ich möchte nicht diese Praxis bei uns in die FEGs einführen. Das wäre jetzt wohl nicht die Lösung. Aber ich möchte einfach nur mal zum Nachdenken anregen, ohne Lösungen jetzt zu haben, inwieweit in meiner Stille ein bestimmter Geruch, ein Duft hilfreich sein kann, um mir bewusst zu machen, wie einzigartig groß und heilig unser Gott ist. Ihr habt vielleicht eine Idee, so ganz spontan. Das ist völlig offen. Maria, die Schwester der Martha zum Beispiel, hatte einen Weg gefunden für sich. Hochinteressant in Johannes 12 nachzulesen. Sie hat dieses Alabastergefäß mit wohlriechender Narde geholt aus ihrem Regal. Das war ihre Altersversorgung. Hat es zerbrochen und Jesus dieses Parfum über die Füße gestrichen, ihn eingerieben. Sie ging mit diesem Duft in seine Haare, um deutlich zu machen, Jesus, du bist einzigartig. Das ist mein Duft für dich. Und der ganze Raum war erfüllt von diesem Duft. Vielleicht gibt's unter uns noch ganz andere und eigene Ideen, was das Riechen anbelangt. Gehen wir zum Letzten, zum Schmecken. Vom Abendmahl her kennen wir das ja und wir praktizieren das ja auch so, dass wir uns vergegenwärtigen auf diese Art und Weise, dass Jesus selber sein Fleisch und Blut gegeben hat, um uns ewiges Leben zu ermöglichen. Indem wir das Brot und den Traubensaft zu uns nehmen, dann schmecken wir und sehen wir, und wir nehmen auf unterschiedlichsten Kanälen und Sinnen wahr, wie freundlich und voller Liebe Gott zu uns ist. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Am Pfingstfest Israels zum Beispiel, das war ein Erntedankfest, da wurde von Israel ein Dankopfer gebracht. Also da wurden Tiere geschlachtet, das Fett der Tiere wurde auf dem Altar verbrannt, aber das Fleisch wurde anschließend bei einer riesigen Feier gemeinsam gegessen. Die haben auf diese Art und Weise bei diesem fröhlichen Fest der Versöhnung geschmeckt, wie gut es ist, wenn Gott meine Sünden vergeben hat. Wenn zwischen ihm und mir Frieden einzieht. Sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch durch die wiederhergestellte Gemeinschaft zu Gott haben sie auf diese Art und Weise erleben können, Gott ist für sie. Zwischen uns und Gott ist Frieden und alle sollen schmecken können, dass wir so viel Grund haben, Gott dankbar zu sein, dass es selbst unsere Geschmacksnerven noch berührt. Also es sind viele, viele Möglichkeiten. 5 verschiedene Sinne wurden angesprochen. Muss nicht jedermanns Sache sein, alles gleichermaßen zu tun. Nein, wir sind Vegetarier. Aber es gibt vielleicht andere Ideen, die das nun auslösen kann. Aber es gibt nun auch einige wichtige Sachen noch weiter zu betonen. Zum Beispiel, es gibt auch Sackgassen, was den Weg der Sinne anbelangt. Wir merken, es gibt viele verschiedene Wege, wie Gott mein Herz erreicht. Dass es brennt und lodert für ihn, mit dem Ziel, dass er mich öffnet für die Begegnung mit ihm. Immer hat er das Ziel, dass diese Liebe, die er mir entgegenbringt, bei mir ankommt. Nicht nur im Kopf, nicht nur rein verstandesmäßig, ja, kognitiv, sondern viel tiefer eindringt. Auch meine Gefühle erreicht, mein Innerstes, meinen Willen erreicht. Und dann auf eine Art und Weise wieder gespiegelt wird, ihm gegenüber. Aber diese sinnliche Art, Gott zu begegnen, hat auch ihre Grenzen und ist nicht das Rezept schlechthin gegen alle vorkommenden Erscheinungen von Langeweile oder kalter Liebe Gott gegenüber. Es sind 3 Sackgassen, die es immer wieder geben kann. Die erste ist die oberflächliche Betrachtung oder Anbetung. Das kann passieren zum Beispiel bei Liedern. ja, manchmal habt ihr vielleicht bei euch auch schon beobachten können, ich kenne es von mir auf jeden Fall, dass wir singen, aber es ist tatsächlich doch nur mehr meine Stimme und nicht mein Herz. Ich singe eine Melodie, ich habe Worte auf den Lippen, aber es ist mehr nicht, ja. Ich bin vielleicht nicht mal sogar mit dem Verstand dabei, weil ich das Lied auswendig kenne, weil es ein Automatismus über viele Jahre geworden ist, dass man diesen Text halt auf diese Weise singt. Ja, das kann sein, dass wir dieses Sanctus hören bei der H-Moll-Messe und bewundern dabei den Trompeter. Wie virtuos er hier diese Läufe nimmt. Oder wir denken vielleicht an den Lateinlehrer. Und dabei ist doch Gott die Adresse. Er ist der Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Der heilige Gott und Herr Zebaoth. Es kann sein, dass wir inmitten der Anbetung ganz weit weg sind von Gott. Zweite Sackgasse. Manches Mal kann der Versuch, über die Sinne Gott zu begegnen, sogar im Götzendienst enden. Nämlich dann, wenn ich vergesse, dass die Musik oder die Kunst nur ein Weg ist, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, aber nicht das Ziel. Dann können in diesem Fall Gemälde oder Ikonen oder Kathedralen oder Musik in aller Pracht sogar den Weg zu Gott verstellen. Weil der Betrachter nur die vordergründige Kunst sieht und nicht die eigentliche Botschaft dahinter. Auch müssen wir uns vor Augen führen, dass nicht jeder Sinneseindruck automatisch Gottes Reden ist. Nicht alles, was wir hören, sehen, riechen, schmecken oder fühlen, kommt deswegen, weil es uns erreicht, auch von Gott. Auch die anderen Religionen kennen Rituale, bei denen für ihre Sinne irgendwas geschieht, wo sie was fühlen, hören oder erleben. Wir brauchen hier, um Klarheit kriegen zu können, immer die Bibel dafür. Um ganz objektiv prüfen zu können, unterscheiden zu können, was kommt von Gott, was mich auf einmal durch meine Sinne in der unterschiedlichsten Art erreicht. Ich komme an diesem Wort nicht vorbei. Um prüfen zu können. Und die dritte Sackgasse, es ist ebenfalls ein falscher Weg, der ins Leere mündet, wenn wir zum Beispiel im Lobpreis mehr die Anbetung anbeten, als Gott anbeten. Was meine ich damit? Da beten wir unser gutes Gefühl an, was wir jetzt gerade haben. Wir beten die Harmonien an. Wir beten die Akkorde an, die uns in eine gewisse Stimmung versetzen. Wir beten die Stimmung überhaupt an. Und wir vergessen Gott dabei. Und unsere Anbetung wird mehr und mehr von diesem besonderen Gefühl abhängig. Da wird Anbetung stimmungsabhängig. Von der Qualität der Musik, von der Liedauswahl, die getroffen wird, ob die nun mehr oder weniger meinem Geschmack entspricht. Es ist tatsächlich die Anbetung der Anbetung und nicht mehr die Anbetung Gottes. Nun, es waren drei Sackgassen, die aber das nicht überlagern sollen. Es ist nämlich mit allem Guten so, dass mit dem auch Missbrauch getrieben werden kann. Grundsätzlich, ja, so gut wie Wein ist, man kann auch zum Alkoholiker dabei werden. Ja, mit allem Guten, aber alles Gute kann missbraucht werden. Aber es wäre wirklich schade, wenn wir jedes Mal, wenn so etwas vorkommt, das Kind mit dem Bad ausschütten. Nur weil es den Missbrauch gibt, den guten Gebrauch ablehnen. Ich persönlich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass Gott uns diese verschiedenen Sinne gegeben hat, um vielfältig und tief zu mir zu reden, unverfälscht und klar auf den unterschiedlichsten Kanälen. Und ich danke ihm dafür, dass er so viele Register hat, die er ziehen kann, um diese Liebesbeziehung zwischen ihm und uns immer wieder neu, frisch und brennend zu erhalten, unser Herz zu erreichen. Und ich will ihm weiter mit allen Sinnen, die ich habe, begegnen und darüber staunen, wie er sich immer wieder neu zu erkennen gibt. Und ich sag's euch ehrlich, dafür liebe ich ihn, dass er alle Register zieht, dass er mit Langeweile und mit Routine nicht zufrieden ist, sondern das Brennen wieder haben möchte. Diese erste Liebe, dieses Leuchten auf unseren Augen, wenn wir an ihn denken. Und diese Begeisterung, wenn irgendwo sein Name im Mund geführt wird. Lass uns beten. Jesus Christus, vielen Dank dafür, was du alles tust, dass diese Beziehung zu dir nicht kalt wird, nicht in einer eingefahrenen Routine endet, einer Versachlichung und Verzweckung, Hauptsache wir sind halt im Himmel dabei, sondern dass dir an diesem glühenden und brennenden Miteinander liegt. Vielen Dank, dass du dafür auch unsere Sinne gebrauchst, als ein Weg, dich immer wieder neu erfahren zu können, erleben zu können, wie gut du zu uns bist. Und zeig du uns ganz persönlich Möglichkeiten zu schmecken und zu sehen und zu hören und zu riechen, zu fühlen, wie freundlich du bist. Zeig du uns so unseren Weg, was uns entspricht, wo wir Antennen haben dafür, und begegne du uns immer wieder neu. Lass uns im Einzelnen und als ganze Gemeinde diese erste Liebe wieder entdecken. Das Brennen für dich und das Leuchten auf unseren Augen, weil wir dich haben. Den Besten und den Herrlichen, die Majestät, unseren König. Amen.